Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich kenne Ewald und Elisabeth schon sehr lange. Ich habe mit Ewald zusammen studiert in Korntal. Wir haben die Pausen immer zusammen verbracht. Und es war interessant, weil Ewald war immer der super organisiert war und alles super pünktlich und super ordentlich gemacht hat. Und ich als ursprünglich Kroate war eher das Gegenteil davon. Aber trotzdem hat der Ewald hat ein großes Herz und irgendwie ist da eine ganz, ganz gute und lange Freundschaft entstanden. Vielleicht können wir die PowerPoint. Ich möchte kurz uns als Familie vorstellen. So, mein Name ist Ivan Tadic, das ist der Boas, meine Tochter Theresia ist auch da. Und dann haben wir noch meine Frau Vanessa und unseren jüngsten Sohn, den Timothy. Timothy ist nicht so mobil, ich werde nachher noch ein bisschen über ihn berichten. Und deshalb, wir können mit ihm nicht so gut reisen und deshalb bleibt meine Frau dann immer, da sind wir. Da war es noch, das war im Sommer. Genau, bleibt meine Frau mit ihm zu Hause. Aber sie lässt euch ganz herzliche Grüße ausrichten. Sie wäre sehr gerne auch mit dabei. Boas, du kannst jetzt Platz nehmen. Ja, ich möchte euch heute ein bisschen Einblick geben in unsere Lebensgeschichte, wie Gott uns geführt hat. Ein Teil also von unserer Herkunft. Und von unserem Dienst in Kambodscha, aber über Kambodscha ein bisschen und was wir in Kambodscha gemacht haben und über unseren jetzigen Dienst in Reutlingen, nicht weit von hier entfernt. Nur zu uns, ich bin in Kroatien zwar geboren, aber in Deutschland aufgewachsen, in Bad Urach, wenn das jemand kennt. Kennt das jemand? Und ja, also das sogar im Kurgebiet, dort sehr ruhig, behütet. Wir hatten, in meiner Nachbarschaft war das bekannte Thermalbad mit dem Kurpark. Und es war sehr, ich habe drei Geschwister. Genau, wir haben ziemlich sehr friedliche und ruhige Kindheit gehabt und harmonische Familienverhältnisse. Und meine Frau dagegen, sie ist in Kroatien aufgewachsen und im Osten von Kroatien, wo dann in den 90er Jahren der Krieg war. Ich weiß nicht, da können sich wahrscheinlich schon einige noch daran erinnern. Und ihre Kindheit ging ganz in die andere Richtung. Ihr Ort, wo sie herkommt, wurde komplett im Krieg zerstört. Sie hat monatelang als zehnjähriges Mädchen, war sie damals, im Bunker gelebt mit ihrer Familie, wo Granaten eingeschlagen haben jeden Tag. Dann war sie ein Jahr lang Flüchtling in einer anderen Stadt in Kroatien und kam dann wieder zurück in ihr Ort, wo sie gerade mal 13 Jahre alt war. Und es war alles zerstört, es gab keine Perspektive, gab keine Schulen, viele sind geflüchtet und nicht mehr zurückgekommen. Viele junge Leute haben in der Zeit Selbstmord begangen, weil sie einfach von der ganzen Situation, sie wussten nicht, wie sie damit zurechtkommen sollen. Auch wenn unsere Geschichten so unterschiedlich sind, das, was uns verbunden hat, meine Frau und mich, war die Begegnung mit Jesus. Und das hat ihr Leben komplett verändert und mein Leben komplett verändert. Und beiden ist der Wunsch entstanden, Jesus zu dienen und ihn in der ganzen Welt bekannt zu machen. Den Menschen, den Völkern, die Jesus noch nicht kennen. Und das hat uns zusammengebracht und hält uns zusammen. Und diese Leidenschaft hat dazu geführt, dass wir dann zusammen zuerst in Kroatien vor fast 20 Jahren eine Kommune für Drogenabhängige gegründet und geleitet haben. Es hat uns dann nach Kambodscha gebracht, wo wir 7 Jahre lang als Missionare gearbeitet haben und jetzt unter den vielen Migranten, die bei uns in Reutlingen wohnen. Und eins, was der, während ich einfach über unsere Geschichte ein bisschen reflektiert habe, jetzt in der letzten Woche, sind mir ein paar Punkte so hat mir der Herr ein paar Punkte ans Herz gelegt, die uns wichtig geworden sind in der Zeit, und darüber möchte ich euch auch heute ein bisschen mitnehmen. Und gleich der erste Punkt, der mir ans Herz gelegt wurde, war, dass wir in unserer Geschichte immer ein Ziel vor Augen hatten. Und das ist auch mein erster Punkt. Gott hat uns, egal wo wir waren, in Kroatien, Kambodscha, Deutschland, wir hatten immer ein klares Ziel, was der Herr mit uns machen möchte, was das Ziel unserer Arbeit ist. Ich möchte euch von Paulus vorlesen, das ist aus der Neuen Genfer Übersetzung. Er schreibt, da beschreibt er etwas seinen Dienst, seine Vision, und er sagt: Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das war das Ziel seiner Arbeit. Und das sagt er auch: Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Paulus hat ein ganz klares Ziel vor Augen, was seine Arbeit beinhaltet. Egal, wo er hinkam, er hat ein klares Ziel vor seinen Augen. Und es war nicht irgendwie seine Vorstellung, was er sich so kurz mal überlegt hat, was er machen soll, sondern es war eine Vision, die Gott in sein Herz gepflanzt hat. Und das ihn durchgetragen hat durch all die Leiden, durch all die Schwierigkeiten, die er hatte. Dieses Ziel vor Augen hat ihm geholfen, immer auf der Spur zu bleiben. Er hat einmal gesagt, er hat sich verglichen wie mit einem Läufer im 1. Korintherbrief. Einem Läufer, der das Ziel vor Augen hat, einen Siegeskranz zu bekommen. Und der sich nicht ablenken lässt von Nebensächlichkeiten. Und ich habe bemerkt, dass uns es sehr geholfen hat in unserem Leben, dass wir immer ein Ziel vor Augen hatten, egal wo wir hinkamen. Und es gab zwei Gründe, waren mir da besonders wichtig. Und das erste war, dass das Ziel vor Augen uns geholfen hat, das Reich Gottes an erste Stelle zu tun. Dass wir uns, egal wo wir hinkamen und all die Schwierigkeiten und Probleme, die wir hatten, dass wir die Sorgen, die gekommen sind, dass wir uns nicht von denen ablenken lassen, zu stark beeinflussen lassen, sondern das Ziel vor Augen haben. Jesus hat gesagt, wir sollen uns nicht um unser Leben sorgen, was wir anziehen sollen oder was wir essen sollen, sondern wir sollen nach dem Reich Gottes trachten. Die Genfer Übersetzung sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und dann wird uns alles andere gegeben werden. Und das Ziel vor Augen hat uns geholfen, das immer zu tun. Egal, welche Sorgen in unser Leben gekommen sind, und es waren viele Probleme. Aber es hat uns geholfen zu sagen: Herr, du hast uns ein Ziel vor Augen gegeben. Du hast uns einen Auftrag gegeben. Du hast uns Menschen in unser Leben gegeben, Dienste gegeben. Und die Sorgen, die kommen, haben wir dann in Gottes Hand legen können und gesagt: Wir kümmern uns um dein Reich. Dein Reich ist an erster Stelle und du hast versprochen, du wirst dich um unsere Sorgen kümmern, um das, was wir benötigen. Und Gott hat das auch wirklich getan. Er war wirklich treu. Ich weiß, wir waren eben mit unserem jüngsten Kind sehr oft im Krankenhaus, vor allem in Kambodscha, wo wir gelebt haben. Und wir waren hatten wenig Schlaf manchmal mit ihm im Krankenhaus und oft zu Hause auch. Und ich hatte wirklich sehr, sehr nötig, dass ich Ermutigung bekomme von jemandem, dass jemand zu mir etwas Ermutigendes sagt und für mich betet und für meine Frau. Aber wir waren dran, wir hatten einen Dienst, wir mussten predigen irgendwo, aber es hat uns, in dem Moment haben wir gesagt: Okay, ich gehe zu diesem Dienst, ich mache das, aber du kümmerst dich um unsere Situation zu Hause. Und es war so oft, wir sind hingegangen, haben gedient, und in der Zeit, wo wir gedient haben, anderen Menschen, die vielleicht noch viel mehr Ermutigung gebraucht haben in Kambodscha, hat Gott uns selber so stark ermutigt, zu uns gesprochen durch diese Zeit. Und oft die Sachen, die zu Hause uns so viel Sorgen gemacht haben, die haben sich schon geregelt irgendwie. Was der Feind versucht, das haben wir gelernt. Er versucht, die Sorgen und die Probleme, die wir haben, die sind vielleicht so klein, aber was er tut, er versucht, sie uns ganz direkt, ganz nah vor die Augen zu stellen, dass wir alles andere aus dem Blick verlieren. Dass wir nur noch dieses eine Problem sehen, diesen Konflikt mit der Person, diese Krankheit, diese Sorge, diese Zukunftsängste, die wir haben oder sonst irgendwas. Der Feind versucht uns nur dieses Problem vor Augen zu stellen und dass wir alles Gute vergessen, dass wir sogar den Herrn aus dem Blick verlieren und seine Größe. Und wenn er das schafft in unserem Leben, dann hat er uns. Im Gleichnis vom Seemann hat Jesus ja die Saat, die unter die Dornen gestreut werden. Er sagt, dass die Sorgen dieser Welt Raum gewinnen und das Wort ersticken. Wir müssen aufpassen, dass die Sorgen dieser Welt uns nicht so nah vor Augen gebracht werden, dass das Wort, das Ziel und den Ruf, den wir in unserem Leben haben, erstickt werden. Weil sonst irgendwann kümmern wir uns nur noch um die Sorgen und haben das Reich Gottes völlig aus dem Blick verloren. Und das zweite Ziel vor Augen zu haben, hat uns geholfen, hat Leben und Dynamik in unsere Beziehung mit dem Herrn gebracht. Und es ist bestimmt nicht das Einzige, aber bei uns sehr stark, die Ziele, die Gott uns gegeben hat, gingen immer über unsere Fähigkeiten hinaus. Immer. Es waren nie Ziele, die Gott uns gegeben hat und wo wir gesagt haben, ja, das ist ja kein Problem, das schaffe ich ja mit links. Sie gingen immer, wo wir sie gehört haben, wir dachten, Gott, das kann ich, das, wie willst du das mit uns schaffen? Finde jemand anderen, der viel begabter dafür ist. Wir sind es nicht. Aber das hat uns, wir wussten es in unserem Herzen, wenn Gott uns ein Ziel gegeben hat. Und das hat uns auf die Knie gezwungen und zu ihm gebracht, in seine Gegenwart und ihn zu suchen. Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, deine Leitung, deine Weisheit. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich komme mit diesen Menschen nicht klar. Du musst mir helfen. Es war immer über unsere Fähigkeiten hinaus. Und dann erleben wir Gottes Wirken auch. Und wir erleben, wie er wirkt in uns, wie er uns verändert und wie er durch uns wirkt und Ziele erreicht werden. Und dann gibt er uns neue Ziele, die wieder über uns hinausgehen. Und dann kommt wieder, also es bringt einfach, diese Herausforderungen bringen Leben rein. Und wenn diese Ziele fehlen, ich sehe das sehr oft bei Geschwistern, dass sie einfach ohne Ziel, dass das alles so mühselig ist, das Christsein. Dieses Bibellesen und Beten, man weiß gar nicht mehr richtig wofür. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr nicht genau wisst, nicht irgendwie überlegen, welche Ziele ich mir jetzt stellen könnte für mein Leben oder für einen Dienst oder so, sondern wirklich den Herrn zu suchen und dass er ein Ziel in euer Herz pflanzt. Und ihr werdet sehen, was für einen Unterschied das alles macht. Und dann, ihr gebt das, was Gott euch gegeben hat und er gibt euch mehr. Und dann gebt ihr wieder weiter und er gibt euch noch mehr. Wer gibt, dem wird gegeben werden, hat Jesus gesagt. Kambodscha. Als ich zum ersten Mal Kambodscha gehört habe, dachte ich, es liegt in Afrika. Deshalb habe ich euch eine Karte mitgebracht. Also es liegt in Südostasien, also fast am anderen Ende der Welt von hier. Und zwischen Thailand, das ist bekannt, und Vietnam, nördlich Laos. In Südostasien, Kambodscha hat 15 Millionen Einwohner, sehr tropisch warmes Klima. Wer schon ein bisschen die Älteren hier unter uns können sich an diese Zeit erinnern, dafür kam Kambodscha sehr in die Schlagzeilen, die Rote Khmer-Zeit, wurde damals von den fast 7 Millionen Einwohnern, die es gab, wurden über 2 Millionen umgebracht. Also von ihren eigenen Leuten. Und Das Land heute leidet noch immer sehr stark unter diesen Folgen, weil sie die ganze gebildeten Leute damals entweder umgebracht haben oder vertrieben haben. Sie wollten eine komplette Agrargesellschaft schaffen. Die ganzen Städte wurden leergeräumt, alle Menschen wurden aufs Land getrieben, alle, die über 4 Jahre Schulbildung hatten, kamen entweder ins Gefängnis oder wurden umgebracht. Jeder, der eine Brille hatte, war also eine sehr, sehr schlimme Zeit. Die Kinder wurden von ihren Eltern getrennt und einfach mit Propaganda infiltriert, dass sie ihre eigenen Eltern gegen ihre eigenen Eltern waren. Und das Volk leidet noch immer darunter. Es gab keine Schulen, keine Krankenhäuser, nichts dergleichen. Deshalb gehört Kambodscha noch immer zu eins der ärmsten Länder der Welt. Also die Familien, meistens 6 Kinder, das ist der Durchschnitt, leben mit $100 im Monat. Sehr stark vom Buddhismus geprägt, also fast die ganze kambodschanische Bevölkerung sind buddhistisch. Und gehören, vielleicht der Buddhismus dort hat nichts mit dem Buddhismus hier in Deutschland zu tun. Hier ist er sehr von New Age Sachen geprägt, dort ist er sehr traditionell. Also das ist nur eine Tradition für sie. Und sie wissen eigentlich gar nicht, was Buddha gelehrt hat oder was es bedeutet, eigentlich ein Buddhist zu sein. Aber der Animismus, der Geisterglaube ist noch immer, also ist vielleicht noch alltäglicher wie der Buddhismus. Es wird jeden Tag geopfert, also jedes Haus, jeder Laden, sogar die mit dem Streetfood auf der Seite mit ihren kleinen Restaurants haben einen Altar, wo sie jeden Morgen und jeden Abend den Geistern opfern. Essen, Geld, damit einfach Glück in ihr Leben kommt oder sie verschont bleiben von Krankheit oder Armut oder sonst was. Aber trotz diesen Zuständen sind die Kambodschaner ein sehr, sehr fröhliches, offenes Volk. Wenn man sie wurden sogar, das war jetzt schon ein paar Jahre, jetzt 3-4 Jahre her, zum freundlichsten Volk der Welt auserwählt. Aber eher von einer touristischen Agentur. Wenn man als Tourist hingeht, sind sie sehr, sehr freundlich. Und viele Ausländer, wenn sie in das Land kommen, sie verlieben sich. Und alle, die uns besuchen kamen, wollten immer wieder kommen. Weil die Menschen einfach zu Ausländern, zu Europäern vor allem und Amerikanern, Australiern, die da sind, sehr, sehr freundlich sind. Aber untereinander nicht so sehr. Vor allem, wenn man in die Familien reinschaut. Eben sie zeigen nicht viel, sie zeigen nach außen immer Freundlichkeit, aber da ist auch sehr viel Leid in ihren Herzen, sehr viel Bitterkeit und Angst. Und das wird oft zu Hause in den Familien dann ausgelebt. Das sind die bekannten kambodschanischen Spezialitäten, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Wir haben immer Menschen das Bild gezeigt und gesagt, wenn ihr uns besuchen kommen wollt, dann stellt euch auf dieses Gericht ein. Aber man isst ja viel Reis wie in anderen asiatischen Ländern. Also meine Aufgabe war da, ich habe eine Ausbildung als Zahntechniker in Deutschland gemacht und das habe ich dort an der Universität unterrichtet, also die Zahnärzte in der Zahntechnik ausgebildet. Ich überfliege das jetzt ein bisschen schneller wegen der Zeit. Wir hatten ein zahntechnisches Labor, also es war eine Zahnarztpraxis mit Labor, mit etwa immer zwischen 25 und 30 Beschäftigten, wo wir junge Leute aus der Provinz, die kein Geld haben, um sich ein Studium zu finanzieren, haben wir in der Zahntechnik ausgebildet. Sie hatten gleich einen Lohn, aber wir haben mit ihnen Jüngerschaft gemacht. Das war unser Hauptziel und eigentlich wofür mein Herz gebrannt hat, dass wir jeden Morgen haben wir eine Anbetungszeit gehabt von 1/2 bis 1 Stunde zusammen und im Wort Gottes gelehrt. Wir sind einfach die ganzen neutestamentlichen Bücher durchgegangen und es war eine wunderbare Zeit, wo sie einfach Gott erleben durften, sein Wort zu ihnen gesprochen hat, wir viele Zeugnisse erzählt haben zueinander, was Gott gemacht hat. Und ein anderer Teil von Jüngerschaft war, dass wir immer ein offenes Haus hatten. Das war uns sehr wichtig, dass wir diese jungen Leute, die Gott uns ins Leben gegeben hat, dass wir sie an unserem Leben teilhaben lassen. Wir haben oft auch viele Kambodschaner bei uns wohnen haben. Wir waren eigentlich nie allein, wir haben nie alleine gelebt. Als wir zurück nach Deutschland kamen, war das für uns wirklich schwierig, wieder alleine als Familie zu leben, weil wir immer jemand bei uns hatten. Und man gewöhnt sich daran. Genau, aber Jüngerschaft war ein wichtiger Teil von Jüngerschaft, war für uns das Christsein vorzuleben. Dass sie einfach an uns sehen, an unserer Beziehung von meiner Frau und mir und zu den Kindern, wie wir als Christen leben. Das war für sie oft, haben sie es mehr verstehen können, wie wenn man sie gelehrt hat. Und auch wenn wir gestritten haben, dass es das auch gibt als Christen, aber dann wir uns wieder versöhnen. Und das kennen sie oft nicht, diese Versöhnung. Gateway Ministries war eine Studentenarbeit, die wir aufgebaut haben. Also an der Uni, wo ich unterrichtet habe, hat es fast 1000 Studenten, die wir mit diesem Dienst erreichen wollten. Wir wollten eigentlich einen ganz kleinen Raum mieten, wo wir einen Imbiss anbieten und ein kleines Café. Aber am Schluss wurde ein Restaurant, ein großes Haus, das Gott uns geschenkt hat. Wir haben 10 Leute beschäftigen müssen, um ein Restaurant aufzumachen, mit auf 2 Stockwerken, mit vielen Aktivitäten. Wir hatten einmal im Monat eine Evangelisation, viele Jüngerschafts-, also Kleingruppen. Das war meine Zahnmedizinstudentengruppe. Dann hatten wir Ingenieure, Mediziner, Krankenschwestern, die alle sich in Kleingruppen getroffen haben, um das Wort Gottes zu lernen, bei uns in diesem Gateway-Café. Mit den Angestellten hatten wir auch jeden Morgen eine Anbetungszeit, Zeit im Wort. Evangelisation hatten wir ein Fußballturnier, was wir organisiert haben. Da haben wir immer ganz viele Leute gewinnen können. Genau. Unser Dienst war, wir haben uns in Kambodscha sehr, sehr wohl, also mit dem Leben, wir waren sehr zufrieden. Es war wirklich der Platz, wir haben uns lange darauf vorbereitet. Und als wir dort ankamen, war das wirklich unsere Heimat geworden. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Die Dienste, die wir aufgebaut haben, sind gewachsen. Die Kinder hatten eine super Schule, viele Freunde. Wir hatten auch viele Freunde, jeden Tag Besuch. Und es war wirklich, wir haben so ein Gefühl gehabt, jetzt endlich geht ein Leben so in die Richtung, eine gute Richtung. Und dann kam ein Einschnitt in unser Leben, und das war mit der Geburt von Timothy, unserem jüngsten Kind. Er war eigentlich während der Schwangerschaft, wir haben nichts gewusst, die Ärzte haben nichts Besonderes bemerkt, und wir sind nach Deutschland gegangen, nach Reutlingen, dass er zur Welt kommt, und wir wollten 2 Wochen später wieder zurück nach Kambodscha. Und dann kamen ganz verschiedene Diagnosen, dass er eine schwere Gehirnschädigung hat, das von einem Virus während der Schwangerschaft in Kambodscha, und er eben schwere Behinderungen davon haben wird, und er kann heute noch nicht gehen, nicht reden. Und das hat unser Leben dort sehr, sehr beeinträchtigt. Also wir waren dann am Schluss nicht 2 Wochen, sondern wir mussten 3 Monate in Deutschland bleiben. Er war lange auf der Intensivstation, bis er entlassen wurde. Und dann sind wir mit einem, schließlich wurden wir doch, durften wir doch wieder zurück nach Kambodscha, aber dann mit vielen medizinischen Geräten. Und unser Leben war auf einmal von all diesen Sachen, die wir erlebt haben, war das sehr auf ihn fokussiert. Er hat viele epileptische Anfälle, viele Lungenentzündungen, also viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Und wir kamen irgendwann am Ende unserer Kräfte, wo wir wirklich gespürt haben, Herr, also wir können nicht mehr, wir brauchen Schlaf, wir brauchen neue Kraft, und es ging nicht mehr. Und in dieser Zeit haben wir den Herrn gesucht. Und eine Stelle, die wirklich so ein bisschen, also ist wirklich so eine Kehrtwende, so eine radikale Veränderung in unserem Leben gebracht hat, war die aus dem Kolosserbrief. Und da sagt Paulus, ihr Diener, also der Gemeinde, Diener, bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Also ein Geheimnis, das seit Ewigkeit her, seit Zeiten und Geschlechtern verborgen war von Gott, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Also ein Geheimnis von Gott, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war, jetzt aber uns, den Heiligen, offenbart wird. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Also dieses Geheimnis, was Gott verborgen hielt, war so wertvoll, so herrlich. Es sagt, es war ein herrlicher Reichtum von Gott. Und was ist dieses Geheimnis? Er sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich weiß, ich habe diese Verse kannte ich schon, ich habe darüber gelehrt und es war, ich kannte ihn auswendig, aber es war weit, weit weg von meinem Herzen. Und ich wusste nie wirklich, was es bedeutet. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Wie könnte ich mir vorstellen, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, mit all seiner Kraft, mit all seiner Weisheit in mir ist? Wie kann das unser Verstand begreifen? In meiner Vorstellung von Gott war es immer Gott ist zwar da und ich habe oft seine Gegenwart gespürt, aber er war immer getrennt von mir. Und wenn ich Kraft gebraucht habe in dieser Situation damals, dann habe ich ihn angefleht, Gott, gib mir Kraft, ich bin schwach, ich brauche dich, gib mir doch Kraft. Und dann habe ich gewartet und gewartet, bis ich etwas spüre, bis ich irgendein Kribbeln spüre oder irgendeine Wärme oder irgendein Zeichen, sichtbares Zeichen, dass er da ist und dass er mich nicht vergessen hat. Und was dieser Vers mir wirklich gezeigt hat, dass Christus schon in mir ist, er ist schon da. Und dann andere Stellen, wo sagen, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns wirksam ist. Die Liebe Christi wurde ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Die Liebe Christi ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir haben die Liebe Christi, wir haben die Kraft Christi. Mit Christus haben wir alles schon in uns. Und das hat, ich weiß noch an dem Tag, es war Dezember 2013 und ich habe gerade für unseren, Timothy hat schon geschlafen, ich habe meine Hand auf ihn gelegt und einfach gebetet, so wie wir es immer getan haben. Und auf einmal wurden mir die Augen geöffnet. Irgendwie, es war auf einmal klar. Es war nicht mehr in meinem Kopf, sondern in meinem Herzen. Christus ist da mit all seiner Kraft. Und das hat mein Leben da. Es war wie, als ob ich von neuem zum Glauben gekommen wäre. Und ich musste nicht mehr in jeder Situation Gott bitten, bis ich irgendwas spüre oder so. Sondern wenn irgendwas Herausforderndes kam, was ich tun musste, ist einfach den Blick auf Christus in mir zu lenken und sagen, Jesus, du bist in mir, mit all deiner Kraft, ich vertraue dir. Und die Kraft war da. Und das Leben war da, die Freude war da, die Hoffnung war da, Glaube war da. All das war schon da. Wir haben einen guten Gott. Und der hat uns so reichlich beschenkt. Und er lässt uns nicht allein. Er ist da und er ist in uns und er will durch uns wirken. Paulus sagt einmal, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Er lebt nicht mehr. Also all das, wie wir im Natürlichen sind, wir brauchen nicht darauf zu schauen. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Alles Alte ist vergangen. Wir sind eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung ist eins mit Christus. Wir leben jetzt in Einheit mit Gott. Und all das, was er ist, ist für uns verfügbar. Und ich möchte das wirklich immer hier in Deutschland sagen, weil es passiert oft, Menschen suchen Gott oft nur, wenn sie wirklich gegen die Wand kommen und nicht mehr weiter wissen. Aber es muss nicht sein. Wir können schon jetzt anfangen zu suchen, Gott mit unserem ganzen Herzen, und er wird sich uns offenbaren, er wird es uns zeigen. Und es wird nicht nur eine Information hier im Kopf sein, sondern es wird eine Offenbarung in unserem Herzen. Und das verändert. Das verändert, das macht uns zu dem, zu was wir berufen sind als Christen, als Kinder Gottes, Botschaft an Christi Stadt hier in dieser verlorenen Welt. Oh, ich muss mich beeilen. Ähm, Ein Bild, das mir immer hilft, ist Petrus, als er auf dem Wasser lief. Also ihr kennt die Geschichte, die Jünger wurden fast von dem Sturm, sie waren auf dem Boot, auf dem See, und der Sturm kam und sie drohten umzubringen, umzukommen. Und Jesus kam auf dem Wasser gelaufen, und Petrus kam auf ihn zu. Und Petrus lief auch auf dem Wasser. Es war nicht nur Jesus, der auf dem Wasser lief, sondern Petrus lief auf dem Wasser. Er schaute auf Jesus und er lief auch auf dem Wasser. Also er lief eigentlich auf dem Problem, was ihn umzubringen scheinte. Er lief darauf. Er lief in übernatürlicher Kraft darauf, aber nicht aus sich heraus, sondern weil er auf Jesus geschaut hat. Und dann, ihr kennt die Geschichte, in dem Moment, wo er seinen Blick von Jesus gelenkt hat und auf den Wind und den Sturm, fing er an zu sinken. Und das ist auch, wenn wir ins Natürliche schauen, fangen wir an zu sinken. Und was wir tun müssen, ist auf Christus in uns zu schauen, auf das, was wir haben in Christus. Und dann laufen wir im Übernatürlichen, dann laufen wir in seiner Kraft, dann leben wir aus seiner Kraft heraus. Wisst ihr, es braucht nicht viel. Ein Eritreer, ein alter Freund von mir noch aus meiner Jugendzeit, hat mich vor ein paar Monaten angerufen und gesagt, er will sich unbedingt mit mir treffen. Wir haben uns getroffen und er hat gesagt, Ivan, ich will mein Leben Jesus geben. Und ich habe ihn zum Herrn geführt und er ist gerade mal, also es sind 2 Monate vielleicht, dass er zum Glauben ist. Und er lernt das jetzt schon. Er lernt auf. Er ist sehr, also von seiner, er war ein paar Mal im Gefängnis, hat viel mit Drogen, Alkohol, also ein kaputtes Leben gehabt, viel mit Aggression auch. Und er sagt, er war jetzt neulich in einer Situation, wo er gesagt hat, also das war eine Situation, wo er immer ausgerastet ist. Und er hat gesagt, er hat einfach auf Jesus in sich geschaut. Und er sagt, also diese Aggression kam hoch, sagte, und er sagt, in dem Moment habe ich mich erinnert, ich muss auf Jesus in mir schauen. Und er hat das getan und er sagte, auf einmal so ein Friede kam über ihn. Und er kam und er sagte, er musste jemand begegnen und es war so ein gesegnetes Treffen. Und er ist 2 Monate gläubig. Also jeder von uns, es ist für jeden von uns. Jetzt, arbeiten jetzt mit der DMG in Reutlingen und nicht unter den Schwaben. Also ich weiß es nicht, sind wir hier auch Schwaben oder nicht? Schon noch, gell, ja, okay. Genau, nicht unter den Schwaben, sondern unter den Migranten, die in Reutlingen sind. Also wenn ich Migrant sage, meine ich nicht Flüchtling, sondern alle, die einen Migrationshintergrund haben. Und warum Migranten? In Reutlingen leben Menschen, die fast 50% der Menschen, die in Reutlingen wohnen, haben einen Migrationshintergrund mittlerweile. Fast 50% in Reutlingen. Also keine große Industriestadt, sondern Reutlingen. Und der Migrantenanteil unter 18 liegt bei über 60% mittlerweile. Und diese vielen Menschen kommen aus über 160 verschiedenen Ländern. So weltweit, die sich mit Erdkunde auskennen, weltweit gibt es 196 Länder. Und wir haben über 160 in Reutlingen vertreten. Also fast die ganze Welt ist in Reutlingen vertreten. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier ist, aber könnt ihr nachforschen. Und was noch interessanter ist, dieser Weltverfolgungsindex von Open Doors, der jedes Jahr aktualisiert wird, werden immer 50 Länder veröffentlicht, wo Christen am meisten verfolgt werden. Und wisst ihr, wir haben in Reutlingen bis auf 5 Länder alle vertreten. Aus Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Syrien, Irak. All diese Länder, wo es absolut verboten ist, das Evangelium weiterzugeben, haben wir Menschen unter uns und haben alle Freiheit, nicht nur das Evangelium frei zu verkündigen, sondern sie auch wirklich zu Jüngern Jesu zu machen. Die Herausforderung aber, also in Korntal habe ich mich oft mit anderen Missionaren oder Migrantenarbeitern und Pastoren unterhalten Und das ist nicht nur so eine Herausforderung bei uns in Reutlingen, sondern ich glaube deutschlandweit, dass sich einfach die deutschen Gemeinden sehr schwer tun, die Migranten zu erreichen. Und nicht nur das, sondern auch die gläubigen Migranten, die in ihre Gemeinden kommen, sehr schwer tun, sie zu integrieren, dass sie wirklich ein Teil, nicht nur als Besucher kommen, sondern wirklich Mitglieder in der Gemeinde sind und wirklich mitarbeiten und sich hier wie in einer Familie fühlen. Und ich habe in den verschiedenen Gemeinden in Reutlingen geguckt und das sind in manchen Gemeinden 0% Migrantenanteil, das höchste war 5%. Und von den Mitgliedern. Und es sollte nicht sein, wenn draußen 50% sind, sollten es drinnen mindestens auch so viele sein. Wir haben einen klaren Auftrag vom Herrn. Bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wir sollen zu den Völkern gehen, nicht warten, bis sie kommen, sondern wir sollen gehen und sie zu Jüngern Jesu machen. Und wisst ihr, das ist mir erst jetzt im Sommer bewusst geworden. Wir leben heute in einer Generation, die die einmalige Chance hat. Es gab es nie vorher in Deutschland, dass wir fast die ganze Welt hier bei uns haben. Also ich weiß nicht, wer von euch mit Missionaren zu tun hat oder so, aber wie umständlich es ist, Missionare auszusenden, wie viel Geld es kostet, wie viel Zeit, wie viel Studium vorher, Vorbereitung und dann Sprache lernen, die ganzen Finanzen, die Flüge. Wir haben jetzt die einmalige Chance, dass alle hier sind, bei uns. Und die lernen unsere Sprache, die lernen unsere Kultur. Wir haben es hier viel einfacher, sie zu erreichen, wie ein Missionar, der rausgeht. Und das möchte ich einfach auch deutschen Gemeinden hier ans Herz legen, dass wir haben diesen Auftrag, der Auftrag gilt schon seit Abraham, ist es in Gottes Plan, dass alle Völker gesegnet werden. Und bis vor der Himmelsfahrt war das letzte Wort vom Herrn an seine Jünger, geh zu allen Völkern. Und es liegt Gott sehr am Herzen, dass alle Völker, all diese vier verschiedenen Nationen, die hier bei uns leben, dass sie erreicht werden und zu Jüngern Jesu gemacht werden. Ich stelle jetzt kurz unsere Arbeit vor und Dann noch einen kurzen Gedanken und dann sind wir fertig. Also was wir in Reutlingen machen wollen, wir wollen in kurz Jünger Jesu unter allen Nationen in Reutlingen. Wir wollen alle dieser 160 Nationen erreichen und zu Jüngern Jesu zu machen. Und nicht nur zu Jüngern, sondern wir wollen, dass Jüngerschaftsgruppen unter jeder dieser Nationen steht. Jüngerschaftsgruppen, wo sie in ihrer Sprache einfach als Familie Gottes zusammenwachsen und im Wort Gottes lernen. Und wir tun das durch Evangelisation, Jüngerschaft, also wir gehen verschiedene Bereiche, wir sind ein Team von mittlerweile 6 Leuten, wir sind aufgeteilt und manche gehen in Flüchtlingsheim, manche also andere Gebiete, wo uns der Herr ins Herz legt und bringen ihnen das Evangelium. Und was wir immer im Blick haben, was von Anfang an jeder von uns, dass wir nicht nur Einzelne zum Herrn bringen wollen, sondern wir suchen immer nach Personen des Friedens. Und dafür beten wir auch, dass der Herr uns Personen des Friedens schickt. Und was sind Personen des Friedens? Das sind die, aus Lukas 10 könnt ihr mal nachlesen, das sind Personen, die nicht nur den Herrn annehmen wollen, sondern auch ihr Haus öffnen. Das heißt, sie bringen das Evangelium dann an ihr Haus, an ihre Familien, an ihre Freunde, an ihre Volksgruppe weiter. Und ich muss sagen, all die Menschen, wo wir Kontakt haben, auch dieser Eritreer, er kam zu Glauben und das Erste, was er mir am gleichen Tag, was er mir gesagt hat, ich will das den vielen eritreischen Flüchtlingen, die jetzt in Reutlingen sind, ich will das ihnen weitergeben, was ich empfangen habe, Jesus. Und das bei allen, der Herr uns schickt, sie haben gleich das Verlangen, das weiterzugeben. Und was wir dann tun, wir haben ein Training entwickelt, wo wir die Gläubigen, die Migranten, die unter uns wohnen, die schon gläubig sind, und es sind viele unter uns, und die meisten, wenn man mit ihnen redet, die haben ein großes Anliegen, das Evangelium an ihre Volksgruppen weiterzugeben. Und wir haben ein Training entwickelt, das 4 Monate lang geht, wo sie einfach in ihrer Identität in Christus gefestigt werden, dann über Evangelisation lernen Und dann, wie sie selber Jüngerschaftsgruppen gründen können. Wir leiten sie an und dann am Ende des Trainings ist das Ziel, dass sie schon Jüngerschaftsgruppen gegründet haben. Das war unser erstes Training. Also wir haben erst seit September letzten Jahres angefangen. Und wir hatten also letztes Jahr das erste Training und da hatten wir also 2 aus Hongkong, 3 Iraner, die mitgemacht haben und eine deutsche Frau von der Schwäbischen Alb, die in der Landeskirche ist. Und wir waren so begeistert, was Gott in dieser Zeit getan hat. Die Iraner, und ich zeige euch mit diesem Laser, zum Beispiel Hassan, der da hinten ist, am Anfang des Trainings ist eine Lektion, dass sie den Herrn für 5 Personen fragen, für die sie in dieser Trainingszeit beten werden. Und dieser Hassan, der hat sich eine Frau, seine Bekannte aus dem Iran, aus Teheran, ausgesucht und für sie hat er regelmäßig gebetet. Und das war die Tochter von einem Mullah, also von einem Imam. Und er hat ihr dann einfach die Lektion, also man lernt auch Zeugnis zu geben, das Evangelium zu erklären, das hat er alles einfach mit ihr gemacht. Und sie kam zum Glauben, diese Frau im Iran. Und jetzt, diese Frau im Iran macht über WhatsApp-Video bei dieser Jüngerschaftsgruppe mit, wo er mit dabei ist. Schon monatelang. Sie bringt jetzt das Evangelium an ihre Freundinnen im Iran weiter. Mujtaba und seine Frau Sahar, sie wohnen noch im Flüchtlingsheim. Sie sind, als sie angefangen haben, waren sie gerade mal 1,5, 2 Jahre gläubig. Die haben ich weiß nicht, wie vielen Iranern schon das Evangelium weitergegeben dort. Also Menschen, an die ich nie rangekommen wäre. Und sie können es in einer Weise tun, die viel verständlicher für die Iraner sind. Also wenn manchmal wir als westlich geprägte Menschen, Moslems oder Menschen aus anderen Kulturen das Evangelium bringen, das klingt für die sehr fremd. Also sie sagen, okay, das ist euer Glaube hier in Deutschland und im Westen, aber wir haben unseren Glauben und das passt irgendwie nicht. Und wenn sie es aber tun, jetzt die Iraner oder andere Nationalitäten, wenn sie das Evangelium bringen, dann klingt das sie, dann können die verstehen, die wissen, wie sie denken, wie sie ticken, ihre Leute, wie der Hintergrund ist und die Sprache. Und sie wissen, wie sie es rüberbringen, wie sie es kommunizieren können. Und es ist viel effektiver. Und das ist etwas, was uns der Herr gezeigt hat, diesen Schatz, den wir in Reutlingen haben, dass so viele gläubige Migranten da sind. Und die wollen wir, die werden halt oft in den Gemeinden nicht ernst genommen. Und wir nehmen sie, trainieren sie und bilden sie aus, damit sie Missionare unter ihren Volksgruppen sind. Sacha, seine Frau, also Mujtaba hat jetzt hat Karate-Training angefangen und sammelt jetzt junge Afghanen, also diese minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlinge, Afghanen, hauptsächlich Afghanen. Er hat sie im Blick und will sie über Karate-Training erreichen. Also die bei uns in Reutlingen so als Gruppen durch die Straßen ziehen und einfach nichts mit ihrem Leben anfangen wollen, die will er erreichen. Was das für ein Segen wird für Reutlingen, wenn diese Leute zum Glauben kommen. Ich könnte euch auch die Frau von der Landeskirche, von der Schwäbischen Alb, wir haben uns überlegt, passt die zu der Gruppe oder nicht? Aber sie hat ein Feuer bekommen, das, was sie gelernt hat, oben auf die Alb in ihrer Kirche zu bringen. Und sie macht jetzt, wir starten diesen Monat das zweite Training und sie macht wieder mit und will das gleiche Training dann im Frühjahr in der Landeskirche bei ihr machen, dass dort auch Jüngerschaftsgruppen unter den Elblern entsteht. Befähigt vom Heiligen Geist. Wir haben den Auftrag, aber bevor Jesus den Auftrag uns gegeben hat, also vielleicht einen in unseren natürlichen Kräften bestimmt einen unmöglichen Auftrag, aber er sagte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist, wurde uns gegeben, damit wir Zeugen Christi sein können. Wir sind nicht allein. Gott hat uns nicht einen Auftrag gegeben und uns dann rausgeschickt, dass wir ihm dienen, sondern er hat uns den Heiligen Geist dazu gegeben. und dass wir erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes, um diesen Auftrag erfüllen zu können, dass wir auf ihn hören, dass wir uns von ihm leiten lassen, dass wir in Kraft seiner Stärke dienen, ihm, dass es nicht mehr wir sind, die dem Herrn dienen, nicht nur, sondern dass wir ihm, den Heiligen Geist, erlauben, durch uns zu wirken, Menschen durch uns zu berühren, dass wir einfach nur seine Kanäle sind, wodurch er Menschen mit seiner Liebe und seiner Kraft berühren kann. Und alles, was wir tun müssen, ja, wir müssen nur lernen, auf ihn zu hören und uns von ihm leiten zu lassen. Ja, ich kann als letztes Jahr war das, hat er mir zum Beispiel, ich habe gebetet und der Heilige Geist hat mir ans Herz gelegt, mich bei einem syrisch-orthodoxen Christen zu melden, der hieß Jihad. Und ich kannte ihn zwar, aber ich habe ihn schon fast zwei Jahre lang nicht gesehen. Aber ich hatte eigentlich, ich soll mich bei ihm melden. Und ich habe dann ihm einfach eine Nachricht geschrieben: Hallo Jihad, ich bin Sivan, wie geht's dir, sollen wir uns mal wieder sehen? Und er sagt, ja, gerne, komm. Und ich bin gekommen, wir haben geredet, ich habe ihn gefragt, Jihad, weil ich habe ihn schon das Evangelium verkündet. Ich sage, Jihad, ich habe irgendwas gespürt, irgendwas hat sich an ihm verändert. Ich habe ihn gefragt, sollen wir uns regelmäßig treffen, einfach um das Wort Gottes zu lesen? Und er sagt, ja. Und es war verwundert, weil er davor sehr ablehnend war. Und er hat mir dann eine Woche später, hat er mir gesagt, dass da, wo ich ihn angerufen habe, eine Woche früher, hat der Gott, er war so verzweifelt, in einer verzweifelten Situation, hat zu Gott gebetet, ich brauche eine Antwort, ich brauche Hilfe, schick mir jemanden oder hilf mir auf irgendeine Weise. Und wisst ihr, ich hätte nie von mir alleine auf die Idee kommen würden, mich bei ihm zu melden, einfach so. Aber der Heilige Geist hat den Überblick und er weiß, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Und es macht so viel leichter, ihm zu dienen, wenn wir nur lernen, auf ihn zu hören und das, was er uns eingibt, dann auch zu tun. Nochmal zu dem Anfangsvers von Paulus und dann schließe ich ab. Paulus, ihr wisst, er war ein Pharisäer vorher, er hat die Schule Gamaliels besucht. Davon weiß der Ewald bestimmt mehr Bescheid, was es alles war. Aber es war eine der Top-Schulen unter den Pharisäern. Also er war hochgebildet und er war bekannt, er war begabt, er war vorher ganz starker Verfechter des jüdischen Glaubens und hat Christen verfolgt, ihr wisst es. Aber er hat sehr viele Fähigkeiten, er war sehr gebildet. Wisst ihr, aber in seinem Dienst, wo er vorhin noch Vers 28 seinen Dienst beschrieben hat. Hier sagt er, das ist das Ziel meiner Arbeit und dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich. Und er sagt nicht, aufgrund meiner hohen Schulbildung, aufgrund meiner Fähigkeiten, meiner Begabungen oder sonst irgendwas, sondern im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Dieser hochgebildete Paulus hat nicht auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut, auf das, was er gelernt hat in seiner Ausbildung als Pharisäer oder sonst was, sondern auf Gottes Kraft, die in seinem Leben am Werk ist. Und das Gute, die gute Nachricht, dieselbe Kraft, die Paulus in sich hatte, die anderen Jünger in sich hatten, dieselbe Kraft ist auch in jedem von uns hier. Die gleiche Kraft, der gleiche Heilige Geist, nur der Unterschied, warum Paulus so viel Frucht gesehen hat, ist, dass er gelernt hat, auf den Heiligen Geist zu hören und sich von ihm leiten zu lassen und darauf zu vertrauen, egal was er tat. Er hat auf den Heiligen Geist in sich vertraut. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Jetzt im Gebet, dass wir uns einfach Gott hingeben und sich ihm öffnen und einfach sich von ihm zeigen lassen, was wir brauchen, unser Herz zu öffnen ihm gegenüber und uns ihn zu suchen, dass er zu uns spricht, dass all die Dinge, ich weiß, die meisten von euch, die Verse kennt ihr auch, viele von euch wahrscheinlich auch auswendig, aber dass es nicht nur hier oben ist, sondern hier im Herzen eine Offenbarung und das wird uns verändern. Beten wir. Vater, wir danken dir für diesen großartigen Auftrag, den du uns gegeben hast, als deine Nachfolger zu allen Völkern zu gehen und Menschen zu deinen Jüngern zu machen. Danke, dass wir aber nicht alleine sind, sondern dass du uns gesalbt hast mit deinem Geist, mit deiner Kraft und dass wir darauf vertrauen können, dass du uns leiten wirst, dass du durch uns wirken wirst. Und wir beten jetzt um Geist der Erkenntnis und Offenbarung für jeden Einzelnen. Das ist, Herr, wir wissen, wir können das mit unserem Verstand nicht fassen, dass du in uns wohnst. Aber wir beten, dass du es uns in unseren Herzen offenbarst. So eine Klarheit ist, dass du in uns bist mit all deiner Kraft und Weisheit und Macht. Und dass wir darauf vertrauen können, dass du treu bist und zu uns stehen wirst, uns leiten wirst und uns überall, an allen Orten den Sieg geben wirst und den Wohlgeruch deiner Erkenntnis verbreiten wirst. Nicht wegen uns und was wir sind, sondern weil du in uns bist, mit all deiner Kraft und Liebe. Danke so sehr. Amen.